Stell dir mal vor, du gibst einem hochbezahlten Assistenten eine eigentlich ziemlich simple Aufgabe und am Ende des Jahres stellst du dann fest, dass dieser Assistent dein Unternehmen über 16.000 Euro gekostet hat. Also nicht an Gehalt, sondern durch reinen Produktivitätsverlust.
Ja, das ist ein Wahnsinn.
Und das nur, weil du in deiner täglichen Anweisung ein paar Wörter zu viel benutzt hast oder halt einfach nicht präzise genug warst.
Genau, und das passiert aktuell ständig.
Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben jetzt April 2026. Und wenn du die Tech-Welt in den letzten Monaten so ein bisschen verfolgt hast, kennst du sicher dieses eine Narrativ.
Ah, du meinst dieses Prompt Engineering ist tot?
Ganz genau. Monatelang hieß es überall, die KI-Modelle seien mittlerweile so unfassbar gut darin, unsere Intentionen zu erraten, dass ein saloppes Mach diesen Text mal ein bisschen lustiger, völlig reicht.
Ja, das hat man überall gelesen.
Man dachte echt, man müsse sich überhaupt keine Gedanken mehr über Strukturen machen.
Dieses Narrativ hat sich erstaunlich lange gehalten, weil es für eine, naja, sehr kurze, spezifische Phase der KI-Entwicklung tatsächlich zu stimmen schien. Die Modelle damals wurden darauf trainiert, extrem gefällig zu sein. Sie haben Nutzerintentionen quasi proaktiv ausgefüllt. Aber mit der Veröffentlichung der neuesten Modellgeneration hat sich das grundlegend geändert.
Wir sprechen da primär über Architekturen wie Claude Opus 4.7 und natürlich GPT 5.5. Richtig. Das wird intern bei den Entwicklern ja oft SPOT genannt.
Genau, Spud. Bei diesen Systemen hat sich die zugrunde liegende Mechanik radikal verändert. Wer heute noch so mit diesen Systemen kommuniziert wie im Jahr 2023, der sabotiert seine eigenen Ergebnisse komplett.
Um das mal für dich als Zuhörer greifbar zu machen, die Modelle aus dem letzten Jahr waren im Grunde wie ein extrem übermotivierter, aber etwas unbedarfter Praktikant.
Das ist ein sehr gutes Bild, ja.
Du hast eine Frageanweisung in den Raum geworfen und der Praktikant hat selbst entschieden, was du wahrscheinlich gemeint haben könntest. Meistens hat er dir dann einen brauchbaren Kaffee gebracht, auch wenn du eigentlich einen Tee wolltest.
Eben, er hat halt mitgedacht.
Aber die neuen Modelle agieren da völlig anders. Die sind eher wie so hochpräzise Chirurgen.
Absolut.
Sie haben ein rasiermesserscharfes Skalpell in der Hand und schneiden exakt, also wirklich exakt nur dort, wo du die Markierung auf der Haut gesetzt hast. Nicht ein Millimeter mehr und auch nicht weniger.
Und wenn du die Markierung aus lauter Gewohnheit schlampig setzt, macht der Chirurg gnadenlos das, was du gesagt hast, mit allen Konsequenzen.
Autsch, das klingt gefährlich.
Ist es auch. Der Chirurg denkt eben nicht darüber nach, ob ein Schnitt an dieser Stelle im Gesamtkontext deines Lebens überhaupt sinnvoll ist. Er führt die isolierte Instruktion einfach mit maximaler Präzision aus.
Und genau das ist das Ziel unserer heutigen ausführlichen Analyse. Wir wollen diese neue Mechanik entschlüsseln.
Richtig.
Du wirst bis zum Ende der Folge verstehen, warum der Unterschied zwischen vager und präziser Befehlsgebung heute kein philosophisches Konstrukt mehr ist, sondern eine harte technische Realität.
Ohne die kannst du diese chirurgische Präzision überhaupt nicht steuern.
Dann lass uns doch direkt mal unter die Haube schauen. Bevor wir klären, wie wir heute tippen müssen, müssen wir verstehen, warum sich die Modelle plötzlich so verhalten. Warum sind wir von diesem mitdenkenden Praktikanten zum sturen Chirurgen gewechselt? Was genau ist da technisch passiert?
Wir haben da einen echten architektonischen Paradigmenwechsel hinter uns. Noch vor kurzem basierten die Modelle fast ausschließlich auf dem Prinzip der sogenannten Next Token Prediction.
Next Token Prediction. Also die Vorhersage des nächsten Wortes.
Genau. Sehr vereinfacht gesagt, funktionierte die KI wie eine gigantische, unfassbar komplexe Autokorrektur auf deinem Smartphone. Sie hat basierend auf Mustern in den Trainingsdaten einfach das nächste logische Wort in einem Satz vorhergesagt.
Wenn ich also gesagt habe, verbessere diesen Text, was ist dann passiert?
Dann hat das Modell in Milliarden von Texten nachgesehen, was Menschen normalerweise tun, wenn dieser Befehl fällt. Meistens hieß das dann, den Text professioneller klingen zu lassen, Sätze umzustellen oder den Tonfall anzupassen.
Es hat also einfach die wahrscheinlichste menschliche Handlung imitiert. Wie so ein glorifizierter Papagei quasi.
Ja, ziemlich genau so. Aber die Architekturen des Jahres 2026 operieren mit tiefgreifenden Reasoning-Systemen.
Okay, und was heißt das konkret?
Das heißt, sie raten nicht mehr nur das nächste Wort. Sie bauen vor der eigentlichen Textgenerierung interne Logikbäume auf. Sie analysieren die Anweisungen syntaktisch und semantisch auf ihre absolute wörtliche Bedeutung.
Das Resultat ist dann diese extreme Wörtlichkeit?
Absolut. Wenn du einem heutigen Modell vage sagst, verbessere diesen Text, dann analysiert die Reasoning Engine den Begriff verbessern in seinem engsten, objektivsten Sinn.
Das Modell korrigiert dann vielleicht nur 3 Komma-Fehler und fasst den Tonfall gar nicht erst an.
Genau. Weil du eine Änderung des Tonfalls schlichtweg nicht explizit autorisiert hast.
Warte mal, da muss ich jetzt aber einhaken. Wenn ich ehrlich bin, klingt das für mich nach einem massiven Downgrade.
Wieso das?
Naja, ich will doch gerade, dass die Technologie mir kognitive Arbeit abnimmt. Früher war es so unfassbar bequem, einfach einen halbfertigen Gedanken in das Chatfenster zu werfen. Und die KI hat den Rest für mich erledigt.
Das stimmt. Für den Alltag war das bequem.
Warum baut man denn dann für Milliarden von Dollar Modelle, die sich absichtlich dumm und stur anstellen, sobald ich mal nicht präzise genug bin?
Weil Bequemlichkeit im Alltagschat eben nicht mehr der Treiber dieser Industrie ist. Es geht heute um Skalierbarkeit und um Automatisierung.
Also der professionelle Einsatzbereich.
Richtig. Sobald wir uns im professionellen Bereich bewegen, und da sprechen wir über mehrstufige Arbeitsabläufe, komplexe Datenanalysen, das Umschreiben ganzer Codebibliotheken oder das autonome Steuern von Workflows, da ist diese Unvorhersehbarkeit des mitdenkenden Praktikanten eine absolute Katastrophe.
Weil ich dann nicht weiß, was am Ende bei rumkommt.
Schlimmer noch, weil der Praktikant Dinge tut, die aktiv Schaden anrichten können. Stell dir mal vor, du hast einen KI-Agenten, der direkten Zugriff auf deine Unternehmensdatenbank hat.
Oh, okay. Ja, das wäre riskant.
Du willst absolut nicht, dass dieses System plötzlich mitdenkt und Datensätze löscht oder umstrukturiert, nur weil es eine vage Anweisung wie "Räum hier mal auf" irgendwie kreativ uminterpretiert hat.
Verstehe. Für Automatisierung brauchen wir also absolute Vorhersagbarkeit.
Ganz genau. Die KI darf nicht raten, sie muss exakt ausführen. Und diese Vorhersagbarkeit zwingt uns Nutzer jetzt eben dazu, die Verantwortung für die Präzision der Instruktion wieder selbst zu übernehmen.
Das ist echt ein starker Punkt. Aber wenn die KI jetzt alles absolut wörtlich nimmt, was wir ihr vorwerfen, dann wäre doch der logische nächste Schritt, ihr einfach extrem detaillierte, seitenlange Hintergrundgeschichten zu geben, oder?
Da die klassische Persona.
Genau. Ich meine, wir alle kennen doch diesen alten Trick aus dem Jahr 2023. Wir haben alle halbe Romane geschrieben. So nach dem Motto, du bist ein erfahrener Marketing-Experte mit 20 Jahren Erfahrung in einer New Yorker Agentur, du liebst kreative Wortspiele, trinkst gerne Espresso und dein Ziel ist es, die Generation Z zu erreichen.
Oh ja, das war der Standard.
Wenn die KI wörtlich arbeitet, müsste sie diesen Detailreichtum doch eigentlich lieben, oder?
Man könnte es meinen, aber genau dieses sogenannte Persona-Overloading ist heute der sicherste Weg, um ein Modell komplett zu verwirren. Was 2023 noch Best Practice war, führt 2026 zu einem Phänomen, das wir in der Forschung Mode Collapse nennen.
Mode Collapse klingt irgendwie nach einem Triebwerksausfall in einem Sci-Fi-Film. Was passiert da auf Datenebene?
Um das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie die KI ihre Aufmerksamkeit, also ihre Attention, verteilt. Ein KI-Modell hat für jeden Prompt ein begrenztes Kontingent an kognitivem Fokus.
Also wie eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne bei Menschen.
Genau. Wenn du das Modell jetzt mit 300 Wörtern über New Yorker Agenturen und Espresso-Konsum bombardierst, dann muss die Reasoning Engine diese Informationen verarbeiten und in ihren Logikbaum einbauen. Sie versucht dann verzweifelt, den kausalen Zusammenhang zwischen dem Espresso und deiner eigentlichen Aufgabe, sagen wir, dem Schreiben einer E-Mail zu finden.
Ach krass. Sie verbrennt also ihre Rechenleistung für völlig irrelevanten Quatsch.
Richtig. Dieser überspezifische Text wird zu semantischem Rauschen. Die Aufmerksamkeitsressourcen der KI werden so stark verwässert, dass das System unter der Last dieser irrelevanten Constraints zusammenbricht. Das ist der Mode Collapse.
Und was kommt dann am Ende dabei raus?
Ironischerweise genau das, was du eigentlich verhindern wolltest. Die KI flüchtet sich in absolut generische Floskeln aus ihren Basistrainingsdaten, weil sie den Kern deiner Aufgabe im Rauschen schlichtweg aus den Augen verloren hat.
Okay, das heißt, meine nostalgischen Rollenspiel-Prompts sabotieren mich selbst. Aber wenn Fließtext und Romane tot sind, was tritt denn dann an ihre Stelle? Wie kommuniziere ich der KI dann überhaupt noch komplexen Kontext?
Die Abkehr vom Fließtext bedeutet eigentlich den Aufstieg der maschinenlesbaren Struktur. Wir nutzen heute eine klare architektonische Trennung, meistens durch XML-Tags oder Markdown-Blöcke.
Halt, stopp mal kurz. Wenn du XML-Tags sagst, schaltet mein Gehirn sofort auf komplexes Programmieren um.
Keine Sorge, das hat damit wenig zu tun.
Ich bin ja kein Entwickler. Wie sieht das denn für jemanden aus, der einfach nur etwas in ein Chatfenster tippen will? Brauche ich dafür jetzt ein Informatikstudium?
Überhaupt nicht. Es geht lediglich darum, visuelle und maschinenlesbare Grenzen zu ziehen. Stell dir XML-Tags einfach als beschriftete Umzugskartons vor.
Okay, Umzugskartons.
Anstatt alles auf einen großen Haufen zu werfen, packst du deine Informationen in spezifische Boxen. Du schreibst ein öffnendes Tag, zum Beispiel das Wort Kontext in spitzen Klammern, fügst deinen Text ein und schließt es mit einem Slash-Tag ab.
Und das mache ich dann für alle Bereiche?
Genauso machst du das für Task oder Output-Format. Du teilst deinen Prompt also physisch in isolierte Blöcke auf.
Weißt du, ich habe da gerade ein Bild im Kopf, das ich neulich auf einer Kartbahn hatte.
Aha.
Denk mal an die Reifenstapel, die die Strecke links und rechts begrenzen. Die Aufmerksamkeit der KI, also diese Attention, von der du vorhin sprachst, das ist quasi der Motor des Karts.
Ja, interessantes Bild.
Wenn du keine Reifenstapel hast, also wenn du einfach nur einen riesigen Fließtext schreibst, ist das wie eine komplett offene Asphaltfläche. Der Motor verbrennt extrem viel Sprit, weil das Kart ziellos herumdriftet und versucht, den besten Weg irgendwie selbst zu finden.
Das ist eine sehr physische Darstellung, aber sie trifft den Kern wirklich ganz genau. Die XML-Tags oder Markdown-Überschriften fungieren wie diese Reifenstapel. Sie leiten die rohe Rechenkraft, also die Attention, in eine völlig lineare Bahn.
Das heißt, die KI verschwendet keine Energie mehr beim Suchen.
Richtig. Die KI muss nicht mehr mühsam erraten, wo der Kontext aufhört und die Aufgabe eigentlich beginnt. Du nimmst ihr diese semantische Sortierarbeit ab, sodass sie 100% ihrer Rechenleistung auf die Problemlösung verwenden kann.
Und was mache ich mit der Persona? Der Espresso-trinkende New Yorker ist ja raus.
Die Persona reduzierst du auf einen einzigen, glasklaren Satz. Zum Beispiel: Du bist ein Wirtschaftsingenieur mit 15 Jahren Erfahrung in der Produktionsplanung. Punkt. Keine Hobbys, keine Agenturen. Das reicht der KI völlig, um das richtige sprachliche Register zu setzen.
Okay, diese architektonische Trennung leuchtet mir absolut ein. Aber die Struktur ist ja am Ende nur das Gefäß. Wie füllen wir diese Struktur denn im Alltag am besten, ohne entscheidende Details zu vergessen?
Da gibt es verschiedene Herangehensweisen.
Ich habe da letztens was ausprobiert, das extrem gut funktioniert hat. Anstatt mir ewig den Kopf zu zermartern, habe ich meinen Prompt einfach um einen Satz ergänzt. Bevor du antwortest, stelle mir alle nötigen Fragen, um mir optimalen Kontext zu entlocken.
Ah, der Ask-Me-First-Ansatz.
Genau. Die KI ist sofort in so einen Interview-Modus gewechselt und hat mich Dinge zu meiner Zielgruppe gefragt, an die ich im Traum nicht gedacht hätte. Und nachdem ich alles beantwortet hatte, war das Ergebnis perfekt.
Dieser Ansatz ist didaktisch auch super interessant, weil er dein Kernproblem sofort aufzeigt, nämlich den fehlenden Kontext des Nutzers. Es ist ein guter Notnagel. Aber wir sprechen hier über berufliche Effizienz.
Stimmt, es dauert halt ein bisschen.
Wenn du diesen Roundtrip-Modus nutzt, kostet dich das enorm viel Zeit. Du wartest auf die Fragen, du musst sie alle einzeln beantworten, du generierst zusätzliche API-Aufrufe. Im professionellen Umfeld ist das einfach hochgradig ineffizient.
Also eher nicht die Lösung für den Alltag.
Wir wollen das Boot halt nicht erst flicken, während wir schon auf dem Wasser sind. Wir wollen es von vornherein komplett wasserdicht bauen. Und dafür nutzen wir ganzheitliche Frameworks.
Das bedeutet, ich muss vorher schon genau wissen, was die KI wissen muss. Wie strukturiere ich das denn ganz konkret?
Das gängigste und effektivste Modell der aktuellen Forschung deckt 6 spezifische Dimensionen ab. Wir nennen es oft das SYNC-Prinzip oder schlicht das Six-Block-Framework. Jeder dieser Blöcke bekommt dann seinen eigenen XML-Tag.
Okay, lass uns die mal durchgehen. Dimension 1.
Dimension Nummer 1 ist die Persona. Wie vorhin erwähnt, kurz und präzise. Das ist der epistemische Anker der KI.
Epistemischer Anker? Puh. Das musst du jetzt aber kurz übersetzen.
Epistemologie ist die Lehre der Erkenntnis. Mit der Persona definierst du, durch welche fachliche Brille die KI auf ein Problem schaut. Ein Wirtschaftsprüfer bewertet ein Dokument völlig anders als ein Kreativdirektor.
Ah, verstehe. Es geht also nicht um Charakterzüge, sondern um den fachlichen Horizont.
Genau. Dimension 2 ist dann der Kontext.
Das ist dann vermutlich die Zielgruppe, oder? Also für wen das Ganze gedacht ist.
Richtig. Der Kontext definiert das gesamte Umfeld der Aufgabe. Warum wird diese Aufgabe überhaupt gemacht? Wer liest das Ergebnis am Ende? Das alles beeinflusst das sprachliche Register massiv. Dann folgt Dimension 3. Data.
Okay, das ist selbsterklärend. Das sind die Fakten, die PDFs, die Zahlen, die ich der KI mitgebe, damit sie sich bloß nichts ausdenkt. Halluzinationen wollen wir ja vermeiden.
Exakt. Und jetzt kommt Dimension 4. Und das ist bei den neuen wörtlichen Reasoning-Modellen vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt, der trotzdem fast immer vergessen wird. Constraints. Also die Einschränkungen. Du musst der KI explizit sagen, was sie auf keinen Fall tun darf.
Warte, warum ist das plötzlich so wichtig? Wenn ich jemanden bitte, mir einen Kaffee zu machen, sage ich ja auch nicht dazu, aber schütte mir bitte keine Milch ins Gesicht.
Bei menschlichen Kollegen hoffentlich nicht, nein. Aber bei KI schon. Das liegt am sogenannten Reinforcement Learning from Human Feedback, kurz RLHF.
Das ist dieses Sicherheitstraining der Modelle, oder?
Dieses Training führt dazu, dass KI-Systeme von Natur aus extrem defensiv und leider auch sehr gesprächig sind. Sie wollen unbedingt sicher gehen, dass sie dir auch wirklich geholfen haben.
Ja, das kenne ich. Die labern manchmal ohne Ende.
Deshalb neigen sie dazu, Dinge ungefragt überzuerklären, irgendwelche Disclaimer einzubauen oder am Ende noch eine freundliche, aber völlig nutzlose Zusammenfassung anzuhängen.
Und das stört dann den Prozess?
Massiv. Wenn du in einem automatisierten Prozess bist und nur einen nackten Python-Code oder genau 3 Stichpunkte brauchst, zerschießt dir diese unaufgeforderte Höflichkeit den ganzen Workflow. Deshalb brauchst du die Constraints. Keine Einleitung, keine Zusammenfassung, keine Erklärungen.
Verstehe. Ich muss ihr die antrainierte Geschwätzigkeit also aktiv verbieten. Sehr guter Tipp. Was kommt nach den Constraints?
Dimension 5 ist das Format. Wie soll die physische Ausgabe aussehen? Brauchst du eine Tabelle, eine Markdown-Liste oder doch Fließtext?
Da kann man sicher auch viel vorgeben.
Ja, und hier ist noch ein psychologischer Trick für das Modell. Beginne die Antwort bereits im Prompt. Wenn du zum Beispiel 3 Bullet Points willst, beende den Formatblock mit Ausgabe beginnt mit 1. Die KI wird diesen Startpunkt sofort aufgreifen und nahtlos vervollständigen.
Oh, das ist clever.
Und schließlich Dimension 6, der Task, also die eigentliche isolierte Aufgabe ganz am Ende des Prompts.
Warum ganz am Ende? Wenn ich einem Kollegen eine E-Mail schreibe, packe ich meine Bitte doch meistens direkt in den ersten Satz und erkläre erst dann das Drumherum.
Das ist halt typisch menschliche Kommunikation. Bei großen Sprachmodellen gibt es aber den sogenannten Recency-Effekt innerhalb der Attention-Layer, also den Neuheitseffekt.
Das bewirkt der.
Vereinfacht gesagt, das, was das Modell als allerletztes liest, hat das allerstärkste Gewicht in der unmittelbaren Textgenerierung. Wenn du die Aufgabe zuerst stellst und danach noch 3 Seiten Kontext lieferst, verblasst die eigentliche Aufgabe im Speicher der KI.
Ah, das macht total Sinn.
Wenn der Task ganz am Ende steht, hat das Modell alle Regeln, Fakten und Einschränkungen gerade frisch in seinen Arbeitsspeicher geladen und wendet sie als Filter direkt auf den finalen Befehl an.
Lass uns das doch mal in der Praxis durchspielen. Nehmen wir an, ich habe so einen typischen, furchtbaren 2023er Prompt.
Oh je, schieß los.
Etwas wie, du bist ein extrem kreativer Copywriter. Ich brauche einen Social-Media-Post für unser neues veganes Hundefutter. Mach ihn lustig, nutze Emojis und überzeuge die Leute, dass es total gesund ist. Ein absoluter Klassiker. Wie würde das im neuen 6-Block-System aussehen?
Okay, wir bauen wieder unsere Umzugskartons. Block 1, XML-Tag Persona. Du bist ein Senior Social Media Manager im Bereich FMCG.
Kurz und knackig.
Block 2, Kontext. Zielgruppe sind städtische Hundebesitzer zwischen 25 und 40, die auf Nachhaltigkeit achten. Plattform ist Instagram.
Mhm.
Block 3, Data. Hauptzutaten sind Süßkartoffeln und Erbsenprotein, 100% Bio. Block 4, die wichtigen Constraints. Keine Hashtags im Fließtext verwenden, maximal 2 Emojis insgesamt, keine reißerischen Versprechen zur Lebensverlängerung des Hundes.
Sehr strikt.
Block 5, Format. Ein kurzer Fließtext, maximal 4 Sätze. Und schließlich Block 6, Task. Schreibe den Instagram-Post basierend auf den genannten Daten.
Der Unterschied ist wirklich gigantisch. Das erste klingt, als würde ich einen Kumpel in der Bar anquatschen. Das zweite sieht eher aus wie eine technische Spezifikation für ein Software-Update.
Genau das ist es auch.
Und das bringt mich zu einer ganz entscheidenden Frage. Dieser Aufwand, diese XML-Tags, das genaue Nachdenken über Constraints, das kostet mich doch als Nutzer jedes Mal wertvolle Minuten. Lohnt sich dieser fast schon wissenschaftliche Aufwand für den Alltag wirklich?
Hier prallen Wahrnehmung und die wirtschaftliche Realität des Jahres 2026 hart aufeinander.
Es geht halt nicht mehr um eine nette Spielerei, mit der man mal eben eine Mail vorschreibt. Es geht um massive Produktivitätsskalierung.
Du meinst die Kosten, die ich eingangs erwähnt habe?
Lass uns das konkret durchrechnen. Analysen zeigen ganz klar, dass durch ineffizientes Prompting enorme Ressourcen verbrannt werden. Also genau dieses vage "mach mal lustiger", auf das dann 5 Korrekturschleifen folgen, weil die KI einfach nicht verstanden hat, was du willst.
Weil ich nicht präzise war.
Genau. Bei durchschnittlich 4 Stunden KI-Nutzung pro Woche summieren sich diese ständigen Iterationen, das Neuerstellen und ständige Nachbessern, auf jährliche Produktivitätsverluste von über 16.000 Euro pro Mitarbeiter.
Wahnsinn, 16.000 Euro, nur weil man zu bequem war, klare Leitplanken zu definieren. Das ist auf ein ganzes Unternehmen hochgerechnet ja ein astronomischer finanzieller Schaden.
Und es ist nicht nur die verschwendete Arbeitszeit. Es gibt noch einen knallharten technischen Faktor, der direkt in die operativen Kosten schneidet. Die Art und Weise, wie KI-Modelle Text überhaupt erst verarbeiten. Wir müssen kurz über sogenannte Tokenizer sprechen.
Tokenizer, das ist quasi das Wörterbuch der KI, richtig? Wie sie unsere Wörter in für sie verständliche Zahlenbausteine, also die Tokens, zerschneidet.
Richtig, sozusagen. Und die Tokenizer der neuen Reasoning-Modelle wurden fundamental aktualisiert. Sie zerschneiden Texte jetzt sehr viel kleinteiliger, um feinere semantische Nuancen für ihre Logikbäume erfassen zu können.
Und das bedeutet für mich was genau?
Das bedeutet in der Praxis, für exakt denselben Satz verbrauchen neue Modelle heute teilweise bis zu 35% mehr Tokens als noch vor ein paar Jahren. Da du bei fast allen professionellen API-Lösungen oder Enterprise-Zugängen pro Token bezahlst, hat wirklich jedes Wort ein direktes Preisschild.
Ah, das heißt, dieses Persona-Overloading, also dieser Roman über den Espresso-trinkenden New Yorker, das verwirrt die KI nicht nur, sondern ich zahle buchstäblich auch noch Geld für jedes irrelevante Wort, das ich da reintippe.
Ganz genau das. Prägnanz und Struktur sind heute nicht nur Qualitätsmerkmale für bessere und treffsicherere Antworten, sie sind aktives Kostenmanagement. Jeder unnötige Loop, jeder überflüssige Absatz kostet echte API-Credits und Rechenzeit.
Okay, wohin führt uns das alles am Ende, wenn die Modelle immer wörtlicher werden, die Prompts immer strukturierter und die Token immer wertvoller? Was ist das Endspiel für uns Nutzer?
Der Blick nach vorn ist total faszinierend, aber vielleicht auch ein klein wenig einschüchternd. Wir verlassen gerade die Ära des simplen, isolierten Promptings und betreten das Zeitalter der KI-Orchestrierung.
Orchestrierung, das klingt nach mehr als nur Chatten.
Ist es auch. Die Modelle, die wir jetzt sehen, wie Operator oder eben GPT 5.5, das sind keine reinen Chatpartner mehr. Wir sprechen hier von autonomen Agenten. Du gibst ihnen einen gut strukturierten Prompt und sie führen mehrstufige Aufgaben über Stunden hinweg selbstständig aus.
Also sie arbeiten wirklich eigenständig?
Ja. Sie öffnen einen Browser, recherchieren Marktdaten, aggregieren diese dann in Excel, schreiben auf Basis der Daten ein Python-Skript, testen es, merken selbst, dass es einen Fehler gibt und korrigieren ihn völlig selbstständig.
Das bedeutet, der Prompt ist überhaupt nicht mehr nur die Frage für ein schnelles Q&A. Der Prompt ist das komplette, finale Briefing für einen digitalen Mitarbeiter, der danach für 3 Stunden hinter verschlossenen Türen verschwindet und arbeitet.
Völlig richtig. Und genau deshalb muss dieses Briefing so unmissverständlich sein. Der Mensch wandelt sich vom reinen Ausführenden zum Dirigenten. Du spielst nicht mehr selbst die Geige, du stehst oben auf dem Podest und orchestrierst ein Ensemble aus digitalen Werkzeugen.
Und wenn meine Partitur vage ist, spielt das Orchester völliges Chaos.
Exakt.
Das ist ein unglaublich starkes Bild. Lass mich das für dich als Hörer nochmal zusammenfassen, damit du das Wichtigste aus unserer heutigen Analyse direkt in deine nächste Session mitnehmen kannst. Die Zeiten, in denen KI unsere schlampigen Anweisungen gnädig uminterpretiert hat, die sind endgültig vorbei.
Definitiv.
Die neuen Modelle sind extrem wörtliche, hochpräzise Werkzeuge. Vergiss diese Romane über KI-Persönlichkeiten. Der Schlüssel liegt in der maschinenlesbaren Struktur. Nutze das Think-Framework.
Genau, die 6 Blöcke.
Baue deine Blöcke. Definiere die Persona als deinen epistemischen Anker, den Kontext, die harten Daten. Setze ganz explizite Einschränkungen. Verbiete der KI, was sie nicht tun soll. Bestimme das genaue Format und packe die eigentliche Aufgabe ganz ans Ende deines Prompts. Denke immer daran, du sprichst nicht mehr mit einem mitdenkenden Praktikanten, Du programmierst die Aufmerksamkeit eines chirurgischen Agenten.
Und um das nochmal in die finale Perspektive zu rücken, möchte ich dir als Zuhörer einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben. Wir sprachen ja gerade über Orchestrierung. Wenn wir uns moderne, skalierte Unternehmensstrukturen heute ansehen, gibt es eine Statistik, die alles verändert.
Welche ist das?
Nichtmenschliche Identitäten, also KI-Agenten, automatisierte Skripte, digitale Helfer, übertreffen die Zahl der menschlichen Mitarbeiter mittlerweile in einem unfassbaren Verhältnis von 144 zu 1.
Wow. 144 digitale Agenten auf einen echten Menschen? Das ist Wahnsinn.
Das ist die Realität heute. Die zentrale Herausforderung für deine berufliche Zukunft ist also längst nicht mehr, wie du einer KI in einem Chatfenster einen guten Text entlockst. Die eigentliche Frage lautet: Bist du bereit und fähig, eine Belegschaft von 144 digitalen Agenten präzise zu delegieren, abzusichern und zu orchestrieren?
Was für ein Schlussgedamble! Du bist nicht mehr die Person mit dem Skalpell, du bist derjenige, der den gesamten Operationssaal leitet. Denk da mal in Ruhe drüber nach. Vielen Dank, dass du uns heute bei dieser Folge begleitet hast. Wir hoffen, du konntest echte Erkenntnisse für deine Arbeit oder dein Studium mitnehmen. Fang am besten heute noch an, deine Prompts in Blöcke zu strukturieren. Du wirst den Unterschied sofort merken. Wir verabschieden uns für heute und würden uns riesig freuen, wenn du auch bei unserer nächsten Folge von Prompt mich mal wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal.